Ja, wir möchten Sie alle ganz herzlich grüßen zu unserer Bibelstunde. Schön, dass Sie wieder da sind, mit uns auf Gottes Wort zu hören. Und ich möchte Sie grüßen mit dem Wochenspruch: Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist der Kern unseres Evangeliums. Wie immer jetzt ein paar Informationen am Anfang. Schon der zweite Monat in diesem Jahr neigt sich dem Ende zu, und wer im Februar Geburtstag hatte oder noch hat, darf sich nachher einen kleinen Gruß am Ausgang mitnehmen. Ich werde dort stehen mit einer kleinen Kiste in der Hand. Auch das GOI-Festival rückt nun immer näher, und wir möchten Ihnen die Zeit vom 4. März bis 10. März, alle Verkündigungen im Wort und Lied, noch einmal herzlich auch zur Fürbitte anbefehlen. Am 6. und 7. finden die Veranstaltungen in der Sonnenberghalle in Eidlingen statt. Und nähere Einzelheiten finden Sie am Ausgang auf dem Flyer, den Sie gerne mitnehmen können. Außerdem finden Sie am Ausgang auch unseren neuesten Freundesbrief mit Infos und Gebetsanliegen. Nehmen Sie ihn mit. Dann möchten wir noch mal darauf hinweisen, dass am Samstag Lobpreisabend ist, also neu am Samstag um 19.30 Uhr hier im Saal. Und dann sind Sie natürlich auch herzlich eingeladen zu unserer nächsten Bibelstunde, die, so Gott will, Schwester Birgit Oevermann halten wird. Der heutige Sonntag trägt den Namen Reminiscere, das heißt: Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Dieser Barmherzigkeit und Gnade denken wir ja in dieser Passionszeit besonders. Und die Barmherzigkeit und Gnade und das Erlösungswerk ist bis in der Offenbarung der Bibel, bis in die Ewigkeit hinein, Grund für Lobpreis und Anbetung. Und wir wollen das auch jetzt tun mit einem ersten Lied, die Nummer 44 im Liederbuch. Die Nummer 44. Ja, das passt auch so wunderschön zu diesem Wochenspruch: Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist. Und ich möchte einige Verse aus diesem Zusammenhang anstelle von einem Psalm lesen. Römer 5. Da wir nun durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus gerecht geworden sind, haben wir durch ihn Frieden mit Gott. Und durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht aber allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er, dieser Herr aller Herren, der Allerhöchste, der die Welt und das All geschaffen hat und regiert, der die Geschicke der Welt und auch unseres in seiner Hand hält, der Könige einsetzt und Könige absetzt, wie es in der Bibel heißt. Dieser Herr ist aus Liebe gekommen, um durch sein Erlösungswerk uns Frieden und Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. Darüber wollen wir ihn loben, auch mit dem folgenden Lied, das dann hier an der Leinwand erscheint.
Ja, ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen an diesem wunderschönen Sonntag. Vielleicht sind manche jetzt enttäuscht, hier eine Schwester Gabriele zu sehen, die angekündigt war. Wir mussten leider eine ganz kurzfristige Programmänderung vornehmen. Heute ist nicht nur der letzte Sonntag im Februar, Heute ist auch Gebetstag für bedrängte und verfolgte Christen. Und da hat es mich gefreut, heute Morgen in unserem Heft Zeit mit Gott zu lesen. Gott sieht seine Gemeinde, auch seine verfolgte Gemeinde und darin jeden Einzelnen in jeder Verfassung und an jedem Ort. Unter Gottes gnädiger Zuneigung dürfen wir getröstet leben. Ich möchte noch beten zum Anfang. Und Herr Jesus, habt ihr so von ganzem Herzen Dank, dass wir das jetzt auch jedes Einzelne von uns, das hier ist, wissen dürfen. Du siehst uns als Gemeinde, du siehst uns als Einzelne, du weißt um unsere Verfassung, die wir mitgebracht haben, du kennst auch die zurückliegende Woche, du weißt auch, was wir erwarten jetzt in dieser Stunde und von dieser Stunde. Und wir dürfen dir auch miteinander all diejenigen bringen und anbefehlen, denen es bei weitem nicht so gut geht wie uns, dass wir uns hier ungestört und ungehindert versammeln dürfen um dein Wort. Herr, wir möchten für sie beten und bitten heute in ganz besonderer Weise, dass du ihnen durch deine Gegenwart das gibst, was sie brauchen, um durchzukommen und durchzuhalten. Herr, das kannst nur du tun, aber wir dürfen auch das Unsere tun und für unsere Geschwister in der Verfolgung beten und eintreten und dich von Herzen bitten, dass du ihnen die Lasten abnimmst, dass du eine Veränderung schenkst, dass du Herzen bewegst und umlenkst, dass diese Verfolgung aufhören muss, auch dieses Kriegsgeschehen an vielen Orten dieser Welt. Aber lass dir jetzt auch danken, dass du in unserer Mitte bist und dass du zu uns reden willst. Vielen Dank dafür. Amen. Ja, kennen Sie die Sendung Lesezeichen im ERF? Die beginnt ja immer mit den gleichen Worten. Zuhören, schmunzeln, entdecken, genießen. Wir lesen Geschichten für Sie. Wer hört denn diese Sendung ab und zu? Immer sogar. Also einige zumindest. Aber vielleicht für diejenigen, die nichts damit anfangen können, einige kurze Worte der Erklärung. In diesen Sendungen werden in der Regel von Montag bis Donnerstag Auszüge aus einem Buch vorgelesen, immer eine halbe Stunde. Und mir geht es so, ich freue mich meistens schon morgens auf die Sendung um 21.30 Uhr und bin gespannt, wie es vom Vortag weitergeht. Ich möchte es gern mit meinem Bibelstundenthema in diesem Jahr auch so ähnlich halten. Vielleicht erinnern sich noch einige an meine Bibelstunde vom 21. Januar. Es ging damals um Samuel, um das Wunder seiner Geburt, um die erfahrene Gebetserhörung seiner Mutter und ihr Gottvertrauen, in dem sie uns ein Vorbild wurde. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch daran, dass Hannah mit ihrem Vertrauen auch ihren Mann Elkana angesteckt hat, wie sie miteinander ihren Sohn Samuel loslassen und in die Obhut des Priesters Eli und seiner beiden Söhne nach Silo geben konnten. Und wie Hannah und Elkana auch im Blick auf die Zukunft Samuels, der Macht des Gebets, vertrauten. Heute wollen wir nun mit Kapitel 2 aus dem 1. Samuel-Buch weitermachen. Und ich hoffe, es geht Ihnen heute Nachmittag nicht so, wie mir manchmal, wenn ich die ERF-Sendung hören will, dass ich pünktlich zu Beginn der Sendung einschlafe und am Ende der Sendung, wenn alles vorbei ist, wieder aufwache. Also das wäre echt schade, muss ich sagen. Es wird mich vielleicht auch ein bisschen frustrieren hier vorne. Deshalb wollen wir miteinander durchhalten. Sie an Ihrem Platz und ich versuche es auch hier oben. Ich lese jetzt mal aus 1. Samuel 2, die Verse 11 bis 26. Und Elkana ging hin nach Rama in sein Haus, Samuel aber diente dem Herrn unter den Augen Elis des Priesters. Und die Söhne Elis waren ruchlose Männer, die fragten nichts nach dem Herrn, noch danach, was dem Priester zustände vom Volk. Wenn jemand ein Opfer bringen wollte, so kam des Priesters Diener. Wenn das Fleisch kochte und hatte eine Gabel mit drei Zacken in seiner Hand und stieß in den Topf, und was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich. So taten sie allen in Israel, die dorthin kamen, nach Silo. Desgleichen, ehe sie das Fett in Rauch aufgehen ließen, kam des Priesters Diener und sprach zu dem, der das Opfer brachte: Gib mir Fleisch für den Priester zum Braten, denn er will nicht gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern rohes. Wenn dann jemand zu ihm sagte: Lass erst das Fett im Rauch aufgehen und nimm dann, was dein Herz begehrt, so sprach er zu ihm: Du sollst mir's jetzt geben, wenn nicht, so nehme ich's mit Gewalt. So war die Sünde der Männer sehr groß vor dem Herrn, denn sie verachteten das Opfer des Herrn. Samuel aber war ein Diener vor dem Herrn und war umgürtet mit einem leinenen Priesterschutz. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt: Samuel aber diente vor dem Herrn. Dazu machte ihm seine Mutter ein kleines Oberkleid und brachte es ihm Jahr für Jahr, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Und Eli segnete Elkana und seine Frau und sprach: Der Herr gebe dir Kinder von dieser Frau anstelle des Erbetenen, den sie vom Herrn erbeten hat. Und sie gingen zurück an ihren Ort. Und der Herr suchte Hannah heim, dass sie schwanger ward, und sie gebar noch drei Söhne und zwei Töchter. Aber Samuel wuchs auf bei dem Herrn. Eli aber war sehr alt geworden. Wenn er nun alles erfuhr, was seine Söhne ganz Israel antaten, und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor der Tür der Stiftshütte dienten, sprach er zu ihnen: Warum tut ihr solche bösen Dinge, von denen ich höre im ganzen Volk? Nicht doch, meine Söhne, das ist kein gutes Gerücht, von dem ich reden höre in des Herrn Volk. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so kann es Gott entscheiden. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer soll es dann für ihn entscheiden? Aber sie gehorchten der Stimme ihres Vaters nicht, denn der Herr war willens, sie zu töten. Aber Samuel nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Zwei Welten treffen hier aufeinander. Aus einem Elternhaus, in dem man Gott ehrte und seinem Wort gehorsam war, wird Samuel im Alter von 3 oder 4 Jahren herausgenommen und hineinversetzt in eine andere Welt. Wegversetzt von einer liebenden, betenden Mutter und einem guten, frommen Vater. Die neue Welt für Samuel ist nun die Stiftshütte in Silo. Silo war zu dieser Zeit das geistliche Zentrum in Israel. Dort kam man 3-mal im Jahr zusammen zu den großen Festen. Dort betete man Gott an und brachte ihm Opfer. Tatsächlich ging es aber an diesem heiligen Ort alles andere als heilig zu. Der hohe Priester Eli war inzwischen ein alter, müde gewordener, nachgiebiger Mann. In der Hand seiner skrupellosen, gottlosen Söhne Hophni und Phinehas. Und von diesen heißt es, sie erkannten den Herrn nicht. Das heißt, sie kümmerten sich nicht um Gott und seine Gebote und auch nicht darum, wie sie sich als Priester zu verhalten hatten. Hophni und Phinehas hatten nicht begriffen, in welch hohe Stellung und in welche Vorrechte sie als Söhne Gottes, als Söhne Elis hineingeboren worden waren. Wissen wir um unsere Stellung als Kinder Gottes? Was heißt und bedeutet es für uns, zum Volk des Eigentums zu gehören? Wie Petrus in 1. Petrus 2, Vers 9 schreibt. Dort lesen wir: Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ich habe gedacht, es bedeutet doch zum einen, dass wir in unserem Leben königlich herrschen dürfen, königlich herrschen können über Schwierigkeiten, Versuchungen, Sünde, nicht aus unserer eigenen Kraft, aber aus der Kraft Gottes, dass wir auch einander priesterlich dienen können, dass wir füreinander beten dürfen, dass wir uns unter die Nöte und Lasten des anderen stellen dürfen. All das und all dazu befähigt uns der Heilige Geist. Wie schnell können wir aber auch wieder verlieren, was uns als Kinder Gottes verheißen ist. Und darum ermahnt uns Gottes Wort auch immer wieder: Habt Acht auf euch selbst. Fahrt fort mit der Heiligung in der Furcht Gottes. Lebt so, wie es Gott gefällt. Und stellt euch nicht wieder dieser Welt gleich, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes. Aber kehren wir wieder zurück nach Silo. Im Gesetz Gottes war es genau festgelegt, dass das beste Teil des Opfers, und es war das Fett, Gott gehören sollte. Bestimmte Teile des Opfertieres waren für die Priester vorgesehen und das übrige Fleisch sollte denen gehören, die das Opfer brachten. In Silo hielt man sich überhaupt nicht an diese Regel. Aufs Geradewohl entnahmen die Knechte für die Priester Opferfleisch aus dem Topf. Und ich lese gerade noch einmal diese eindrücklich geschilderten Beschreibung aus der Bibel in Vers 13 und 14. Wenn jemand ein Opfer bringen wollte, so kam des Priesters Diener, wenn das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zacken in der Hand und stieß in den Topf. Und was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich. So taten sie allen in Israel, die dorthin kamen nach Silo. Auch das Fett wurde verspeist, und wenn jemand etwas dagegen sagen wollte oder protestierte, dann wurde er bedroht. Die Zustände in Silo waren so erschütternd, dass die Leute mit der Zeit begannen, das Speisopfer des Herrn zu vernachlässigen und zu verachten. Die Ehrfurcht vor Gott schwand. Samuel hatte kein Vorbild in Silo, an dem er sich ausrichten oder hätte orientieren können. Er wurde dort mit ganz viel Negativem konfrontiert, mit Diebstahl, mit Lüge, mit Bestechlichkeit und mit Selbstsucht. Der Kontrast zu seinem Elternhaus war riesig. Das bewusste Übertreten der Gebote Gottes in Silo stand in ganz krassem Gegensatz zu dem, was er bei seinen Eltern gelernt hatte. Dort war ihm vermittelt worden, dass Gott heilig ist und dass auch wir mit unserem Wandel, mit unserem Leben Gott ehren sollen. In Silo dagegen herrschte nur religiöser Betrieb, ohne wirkliche Hingabe und Vollmacht. Hophni und Phinehas, die beiden Söhne Elis, die dienten sich selbst und lebten ihren eigenen Interessen. Und das Wort Gottes sprach nicht mehr durch sie zu den Menschen. Sie schreckten selbst davor nicht zurück, sich mit den Frauen, die vor der Tür der Stiftshütte als Prostituierte arbeiteten, sich einzulassen. Davon wusste man in ganz Israel und sprach darüber. Was tut nun Eli? Er tut nicht viel. Er redet zwar mit seinen Söhnen, warum tut ihr solches, aber er hätte bei weitem mehr tun müssen. Als Priester hätte er sie wegen ihrer Lebensführung von ihrem Amt absetzen müssen. Und nun, In dieser bereits auf dem Gipfel der Gottlosigkeit angekommenen Situation ist Eli nicht mehr in der Lage, seinen beiden Söhnen ernstlich zu gebieten. Sie haben kein Ohr mehr für ihren alten Vater und für dessen Ermahnungen. Ich habe mich gefragt, wie konnte Samuel in dieser Umgebung und in solchen Verhältnissen bestehen und durchkommen? Was war das Geheimnis seiner Zufriedenheit? Es war ein Satz, den wir gerade gelesen haben. Samuel aber diente vor dem Herrn. 5-mal wird unser Text von diesem stets ähnlich formulierten Satz unterbrochen. Samuel aber diente vor dem Herrn. Hinter dieser Aussage verbirgt sich ein Geheimnis, das ihn seine Eltern gelehrt hatten und das auch wir lernen müssen für unseren Platz, der vielleicht auch nicht immer super ist und so, wie wir es uns vorstellen würden. Ein Geheimnis, das wir lernen müssen, auch für die Umstände, in denen wir leben oder die uns auch umgeben, wenn wir unsere Aufgaben mit einem frohen und bereiten Herzen tun wollen. Und dieses Geheimnis heißt vor dem Herrn. Das Geheimnis steckt im Grund in diesem kleinen Wort vor. Samuel diente zuerst dem Herrn, nicht einem alten Eli und auch nicht seinen unmöglichen Söhnen. So hatten sie ihm seine Eltern vorgelebt, zum Beispiel mit ihrem Gottesdienstbesuch in Silo. Sie gingen zu Gottes Ehre dorthin und nicht wegen Eli. Sie blieben dem Gottesdienst in Silo auch nicht fern wegen Eli, sondern aus Gehorsam dem Gebot Gottes gegenüber gingen sie nach Silo und ließen sich von den dort herrschenden Zuständen nicht abhalten. Ich weiß nicht, wie es uns geht, aber bleiben wir nicht oft ganz schnell an unseren unbefriedigenden Verhältnissen stehen? Vielleicht an unserem Arbeitsplatz oder an nicht optimalen Ausbildungsbedingungen, die wir uns anders vorgestellt hätten, an unserer Wohnsituation oder an dem, was uns in unserer Gemeinde nicht gefällt. Unsere ganzen Lebensumstände könnten wir immer wieder so ansehen. Sie sind nicht vollkommen. Oder wir könnten auch sagen, sie sind unbefriedigend. Auch der Liederdichter Georg Neumark hätte allen Grund gehabt, unzufrieden zu sein. Er wurde während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges geboren, wirklich in keine optimalen Lebensumstände hinein. Nach der Schule wollte er in Königsberg Jura studieren und so macht er sich mit 19 Jahren zusammen mit einer Gruppe Kaufleuten, denen er sich anschließt, von seiner Heimat Thüringen nach Königsberg auf, und zwar zu Fuß, nicht mit dem Zug und nicht mit dem Auto. Unterwegs wird die Gruppe überfallen und ausgeraubt. Völlig bettelnd schlägt er sich nach Magdeburg und Lüneburg bis nach Hamburg durch. Völlig ausgehungert kommt er schließlich dort an, geht dann nach Kiel weiter und findet dort endlich Anstellung als Hauslehrer und auch Obdach. In dieser Zeit und unter diesen Umständen lernte Neumark, sein Vertrauen einzig und allein auf Gott zu setzen. In seinem Trostlied, das Sie alle kennen, wer nur den lieben Gott lässt walten, gibt er uns wertvolle Ratschläge. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, wenn wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Man halte nur ein wenig Stille und sei doch in sich selbst vergnügt, wie unseres Gottes Gnadenwille, wie sein Allwissenheit es fügt. Gott, der uns sich hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Wir müssen nicht von unseren Umständen abhängig sein und uns abhängig machen, ob sie nun gut sind oder schlecht. Ich weiß, das fällt uns im Alltag und in der Praxis oft gar nicht leicht. Aber kehren wir wieder zu Samuel zurück. Samuels innere Haltung vor dem Herrn bewahrte ihn vor einem Dienst vor Menschen und auch vor innerer Unzufriedenheit. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen. So schreibt auch Paulus einmal den Kolossern in Kolosser 3, Vers 23. Dem Herrn dienen. Das schließt zwar ein Dienen an Menschen und auch unter Menschen ein, aber was wir tun dürfen, das dürfen wir aus Liebe zu Jesus tun und nicht in erster Linie dem anderen, der uns vielleicht manchmal enttäuscht, der uns verletzt, der uns ausnützt. Viel Abneigung und viel Anstoß heben sich auf, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen. Einige Merkmale eines Dieners wollen wir uns an dieser Stelle mit dem Blick auf Samuel auch noch vor Augen führen. Samuel suchte nicht Freude und Erfüllung für sich. Samuel suchte nicht Freude und Erfüllung für sich. Es ging ihm bereits in seinen jungen Jahren um Gottes Sache. Er fühlte sich auch nicht dazu berufen, Eli und seine Söhne zu richten und zu beurteilen. Das überließ er ganz Gott. Samuel passte sich aber auch nicht seiner gottlosen Umgebung an, sondern tat, was ihm aufgetragen wurde. Und da habe ich mir vorgestellt, dass es vielleicht Reinigungsaufgaben gewesen sein mögen in der Stiftshütte, die er ausführen musste. Dass er vielleicht morgen für morgen in Treue die Tür der Stiftshütte geöffnet hat. Dass er sich von Eli rufen ließ, so oft dieser ihn brauchte und Bodengänge für ihn machte. Samuel fügte sich unter Gottes Hand, ohne zu meckern und ohne zu murren, solange Gott es so wollte. Er tat seine Arbeit für Gott und aus Liebe zu ihm. Samuel diente dem Herrn. Ihn hatte er vor Augen. Auch bei ganz unbedeutenden, unscheinbaren Handgriffen und Tätigkeiten, die er zu verrichten hatte. Samuel diente zunächst in einem kleinen Priesterkleid, das ihm seine Mutter Jahr für Jahr brachte. Und damit sagte sie ihm praktisch jedes Jahr wieder aufs Neue: Du gehörst dem Herrn, du bist ihm geweiht. Während bei den Söhnen Elis die Bosheit immer mehr zunahm, heißt es von Samuel in Vers 26, Samuel aber wuchs immer mehr heran und war angenehm, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen. Samuel wuchs heran bei dem Herrn. Weder in Gebundenheit an seine Eltern, noch in Abhängigkeit von Eli und seinen Söhnen, sondern als freier Mensch vor Gott. Die unbefriedigenden Umstände waren es, die Samuel zu Gott trieben und ihn wachsen und reifen ließen. Und so wie er Jahr für Jahr ein größeres Gewand brauchte, so nahm Samuel auch in seinem inneren Leben mit Gott zu. Er lernte an dem, woran er innerlich litt, und zerbrach nicht an dem, was er nicht verstand und was er auch nicht ändern konnte. Und er ließ sich auch nicht von seinen Gefühlen bestimmen. Vielmehr stand der Herr im Mittelpunkt seines Daseins. Das war seine Bewahrung, seine große Bewahrung vor Anpassung, auch vor einem Negativwerden, auch vor einem Resignieren und auch vor innerer Verzweiflung. Er wird's wohl machen, auch wenn ich im Augenblick noch gar nicht sehen kann, wie das gehen soll. Jemand sagt, nie sind wir unserer Umgebung schutzlos ausgeliefert, denn der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt sein Wesen treibt. Nie sind wir unserer Umgebung schutzlos ausgeliefert, denn der, der in uns ist und in uns lebt, der ist stärker als der, der in der Welt sein Wesen treibt. Bisher haben wir unseren Textabschnitt ausschließlich angeschaut mit dem Blick auf den jungen Samuel. Bevor wir uns den Text noch einmal vornehmen wollen, diesmal mit dem Blick auf Hannah und Elkana, seine Eltern, lassen Sie uns ein Lied dazwischen singen. Und was würde sich besser anbieten als das Lied, das ich schon zitiert habe? Wer nur den lieben Gott lässt walten. Sie sehen es vorne an der Leinwand. Ja, das Lied ist eine Botschaft für sich, die das einfach auch nochmal unterstreichen will, was wir hier im Leben Samuel sehen. Wir sind bei den Eltern, sagte ich, und wollen unseren Text jetzt auch mal noch im Blick auf Hannah und Elkana betrachten. Jahr für Jahr kommen die Eltern nach Silo. Hannah bringt Samuel immer ein neues Priesterkleid mit. Jahr für Jahr heißt es aber auch, dass sie ihn wieder loslassen und zurücklassen müssen. Vielleicht ahnen wir etwas davon, dass es jedes Mal mit einem inneren Kampf verbunden gewesen sein muss, auch mit einer immer erneuten Entscheidung. Aber Hannah hatte Gott ein Versprechen gegeben. Samuel sollte dem Herrn gehören. Und diesem Versprechen blieben die Eltern treu, trotz allem, was ihnen in Silo Not machte. Wir sagten vorhin, Samuels Geheimnis war, er diente vor dem Herrn. Was war wohl die Hilfe und die Rettung für seine Eltern? Was war ihr Lebensgeheimnis? In Vers 21 lesen wir, Samuel aber wuchs heran bei dem Herrn. Er wachte über ihm und seiner Entwicklung. Und so wie wir vorhin das Gewicht auf dieses kleine Wörtchen vorlegten, so will ich jetzt es auf das Wort aber tun. Aber der Herr. Aber der Herr. Es ist ein göttliches Aber, das von Gottes Allmacht spricht, von seinen Möglichkeiten inmitten aller unserer Unmöglichkeiten. Es ist ein Wort nicht nur für Hannah und Elkana, sondern bis zum heutigen Tag, denke ich, für alle Eltern, die um ihre Kinder bangen, die sie loslassen müssen, nur in die Hände Gottes legen können, weil sie anders nicht mehr auf sie Einfluss nehmen können. Es ist ein Wort, das uns Mut machen will. Aber der Herr, er ist immer noch größer, immer noch größer, als wir denken und es uns vorstellen können. Dieses Göttliche aber richtet unseren Blick weg von uns und unseren Sorgen hin zu Gottes Möglichkeiten. Aber wir müssen diesen Blickwechsel tun. Wir müssen ihn tun. Das kann kein anderer für uns. Das kann auch Gott nicht für uns tun. Dieses Göttliche aber, es wird oft überschattet von einem anderen aber, das uns ganz schnell auf unsere Nöte und Sorgen starren lässt. Dann kommen Aussagen wie: Wie kann der Herr ihn in einer solchen Umgebung durchbringen? Haben wir vielleicht doch einen Fehler gemacht, Samuel nach Silo zu geben? Wäre es nicht besser, ihn wieder mit zu uns nach Hause zu nehmen? Bei uns mögen es andere Sätze sein, die in unserem Herzen aufkommen. Das Menschliche aber ernährt sich von unseren Sorgen und Befürchtungen. Wenn wir der sichtbaren Realität und wenn wir unseren Problemen mehr Gewicht geben als Gottes Allmacht, seinen Möglichkeiten, seiner Hilfe, dann liefern wir der Verzagtheit ständig wieder neues Futter. Lassen Sie uns das von Hannah lernen und ganz und gar auf Gott vertrauen. Wohltun, was wir tun müssen und tun können, aber Gott getrost für den Rest sorgen lassen. Wohltun, was wir tun können und tun müssen, aber Gott getrost für den Rest sorgen lassen. Ein Ausleger sagt, wenn wir uns in der Dunkelheit dem Licht zuwenden, dann geschieht etwas. Das sahen wir hier an Samuel und auch an seinen Eltern. In der Zeit des Verfalls und des Niedergangs am Heiligtum in Silo bereitete Gott in aller Stille einen Menschen zu, durch den er Neues wirken will. Ich möchte zum Schluss noch kurz auf die letzten Verse in diesem Kapitel zu sprechen kommen. Die Zustände in Silo waren Gott nicht verborgen geblieben, so wie ihm auch einst die Bedrückung und das Leiden seines Volkes in Ägypten nicht verborgen geblieben waren. Eines Tages kommt ein Mann Gottes zu Eli und konfrontiert ihn mit seinem Verhalten und mit dem seiner Söhne und sagte, warum tretet ihr denn aus lauter Bosheit meine Schlachtopfer und Speisopfer mit Füßen? Und warum ehrst du deine Söhne mehr als mich? Darum spricht der Herr, und ich lese jetzt die Verse 31 bis 35 aus Hoffnung für alle. In Zukunft soll die Lebenskraft deiner Nachkommen gebrochen sein. Nie mehr wird ein Mann deiner Sippe über seine besten Jahre hinauskommen. Verbittert und voller Neid werdet ihr auf das Glück und den Wohlstand blicken, den ich ganz Israel gebe, während in eurer Familie Not und Elend herrschen. Keiner von euch wird je ein hohes Alter erreichen. Ich will dir mit einem Zeichen bestätigen, dass jedes dieser Worte eintreffen wird. Deine Söhne Hophni und Phinehas werden beide am selben Tag sterben. Dann setze ich einen Priester ein, der treu zu mir steht. Er wird mir dienen und tun, was mir gefällt. Ich schenke ihm viele Nachkommen und sie werden für alle Zeiten im Dienst des Königs stehen, den ich einsetzen will. Auch den Priesterdienst werden sie ausüben. Merken wir, wie gut es war, dass Samuel das Verhalten Elis und seiner Söhne nicht selbst beurteilte und richtete, sondern es Gott überließ. Dr. Grimmer sagt, was wir betend und fürbittend Gott übergeben, das darf und kann uns nicht mehr belasten und schuldig werden lassen. Das Unrecht ist damit nicht vom Tisch, aber ich verzichte auf Vergeltung. Gott selbst wird das Unrecht richten. Ähnlich schreibt auch Paulus im Römerbrief: Rächet euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Drei Aussagen aus unserem heutigen Abschnitt möchte ich mir gerne mitnehmen. Das erste, Samuel diente vor dem Herrn. Das darf auch für mich heißen. Ich bin nicht von den Umständen abhängig, unter denen ich lebe. Ich muss mich auch nicht meiner gottlosen Umgebung anpassen. Ich darf unter seiner Hand leben und bei allem, was ich tue, ihn vor Augen haben. Das zweite, aber der Herr. Aber der Herr, hier möchte ich lernen, wegzublicken von den Unmöglichkeiten und Nöten und Gottes Allmacht vertrauen. Er ist größer und er wird mich und er wird sie durchbringen. Er vermag's. Und aus dem letzten Abschnitt, da möchte ich mir mitnehmen, lass Gott das Urteil sprechen. Übergib ihm deine Sache. Er wird's wohl machen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du hast uns heute zwei wichtige Lebensgeheimnisse vor Augen gestellt. Du kennst die Situation, in der jedes Einzelne von uns lebt. Sie ist dir nicht verborgen. Deine Augen durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herzen ungeteilt auf dich gerichtet sind. Und so siehst du und kennst du auch uns. Lass uns auch in solcher Treue wie ein Daniel an dir festhalten können. Bewahre uns vor einer Anpassung in falscher Weise. Und sei du es, Herr, der uns in der kommenden Woche auch erfahren und erleben lässt, dass wir etwas sein dürfen an unserem Platz zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Herr, wir danken dir dafür, dass wir mit diesen beiden Lebensgeheimnissen jetzt auch in die neue Woche gehen dürfen und dass du uns daran erinnern willst und dass du und dein Heiliger Geist sie auch in uns verwirklichen kann. Amen. Ja, lassen Sie uns noch antworten mit dem Bekenntnis, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Im grünen Buch die Nummer 375. 375. Ja, die meisten waren tapfer und haben durchgehalten. Nicht wie ich, die ich beim ERF manchmal einschlafe. Ja, ich wünsche Ihnen von Herzen eine gesegnete neue Woche, einen bewahrten Heimweg und dann bis zum nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.